In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien ihnen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und überschattete sie, und es erscholl eine Stimme aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich, außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, niemanden zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Die Verklärung auf dem Berg muss für die Jünger wie ein Lichtblick gewesen sein. Unmittelbar nach der dunklen Ankündigung, dass Jesus leiden müsse, dass er sterben werde. Petrus hatte ausgesprochen, dass Jesus der verheißene, der ersehnte Messias sei, hatte er doch so viel Gutes gewirkt, Kranke geheilt, Verzweifelten neue Hoffnung geschenkt. Aber dass er leiden müsse, dass Grausames geschehen, dass er sterben würde, nie und nimmer, das kann, das darf nicht sein. Was wäre das für ein Gott, der so etwas zulassen, der seinen eigenen Sohn in den Tod schicken würde? Wir spüren schon die Abgründe, die sich hier auftun, und ahnen bereits den Schrei Jesu am Kreuz: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nicht umsonst reagiert Jesus so scharf auf Petrus und sagt zu ihm: Weg mit dir, Satan! Und unmittelbar vor unserem Evangelium, das wir gehört haben, das harte Wort an alle: Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und dann folgt diese Geschichte, dieses Erlebnis der Verklärung auf dem Berg, fast wie so eine lang ersehnte Antwort. Die Jünger, die Jesus aufgefordert hatte, das eigene Leben gering zu achten, ja, zu verlieren um seinetwillen, sie schauen nun den Glanz seiner Herrlichkeit und erfahren ihn als geliebten Sohn des Vaters. Die Liturgie dieses zweiten Fastensonntags, sie mutet uns zu, diese Geschichte von dieser ersehnten Antwort zu hören, vor dem Hintergrund der ersten Lesung aus dem Buch Genesis, wohl eine der dunkelsten und fragwürdigsten Geschichten der Bibel überhaupt, dass Abraham da bereit ist, seinen verheißenen, seinen lang ersehnten, einzigen geliebten Sohn im wahrsten Sinne des Wortes zu opfern, zu schlachten. Wie dunkel erscheint uns da dieser Gott, der so etwas verlangt, wie in den Stunden unseres Lebens, wo wir seinen Willen nicht mehr verstehen, wo wir uns schwer damit tun, von seiner Liebe zu sprechen, weil wir uns nur noch verlassen vorkommen, ausgeliefert einem willkürlichen Schicksal. Was ist das für ein Gott, dem es offenkundig so wenig schert, wenn wir irre werden an ihm? Und der Weg, wie er uns geschildert wird, der beiden bis zu der Anhöhe auf dem Berg, wir haben nur eine kurze Zusammenfassung gehört, wird lang bedächtig geschildert, so als wenn Abraham immer noch Gott die Chance geben wollte, diesen Wahnsinn ein Ende zu machen. Wie viele Eltern, die da hilflos stehen am Sterbebett ihres Kindes, so wird Abraham gedacht haben, was verlangst du da von mir, du unbegreiflicher Gott? Und oben angekommen, baut er den Opferaltar, legt Holz drauf, bindet seinen Sohn Isaak fest und streckt das Messer gegen ihn aus. Wer ist dieser Gott, der eine solch unmenschliche Erprobung des Glaubens nötig hat? Ist das wirklich der gute, der unbeirrbar liebende Gott? Oder ist er am Ende nicht doch der grausame? Und soll das wirklich Glaube sein, quasi willenlos und stumm, ohne Protest, ohne mit Gott zu ringen, solch einen grausamen Befehl auszuführen? Warum nur sollte der Herr über Tod und Leben uns das Wertvollste, das Liebste, das er uns zuvor geschenkt hat, zurückfordern wollen? Es gibt keine einfachen Antworten auf diese Fragen und schon gar keine Auflösung dieser Geschichte. Glauben ist niemals harmlos oder leicht. Glück und Freude haben ihren Platz in unserem Leben, aber ebenso Verunsicherung, Zweifel, ja sogar auch Verzweiflung. Irgendwann werden wir alle an jenen Abgrund geführt, an dem wir einfach nur loslassen müssen, alles loslassen. Als Glaubende versuchen wir, unser Leben auch in den schwersten Stunden mit Gott zu leben. Aber eine Garantie darauf, die gibt es nicht. Aber im entscheidenden Augenblick greift Gott ein. Er schickt einen Engel, der den Tod verhindert. Er erneuert seine Zusage, dass er ein Gott des Lebens ist. Abraham wird Vater der Glaubenden genannt. Er steht für alle, die das Leiden, das eigene Leiden und das oft so unerträgliche Leiden von anderen nicht verstehen können, die aber trotzdem festhalten an diesem Gott, der so unbegreiflich ist und so unbegreiflich liebt. Es gibt keine siegessichere Antwort auf die Frage, wie man angesichts all des Leids in unserer Welt noch an Gott glauben kann. Allenfalls der bange Blick auf das Kreuz. Wie könnte ich die Leiden dieser Welt ertragen, ohne an Gott zu glauben? Warum Jesus am Kreuz sterben müsste, werden wir wohl niemals ganz erfassen. Aber wir erkennen, dass selbst dieses sinnlose, grausame Sterben all das, wofür Jesus gelebt hat, nicht zunichte machen konnte, dass der Tod nur dem Leid, sonst aber gar nichts ein Ende machen kann, dass er ein Tor ist, ein Hinübergang, ein Durchgang zu einer anderen Dimension unseres Lebens. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn wir in diesen Tagen, in diesen 40 Tagen auf Ostern hin auf das Kreuz blicken, dann wünsche ich uns allen, dass der Glanz dieser Herrlichkeit der Auferstehung auch in unsere eigenen Abgründe fällt, dass wir im Moment unseres Zweifelns, unserer Verzweiflung, wie die Jünger einen solchen Lichtblick geschenkt bekommen, in dem wir Gottes Zusage neu erfahren, dass er nicht unseren Tod will, sondern das Leben. Amen.